So, wir sind mitten in der Predigtreihe zum Kolosserbrief. Wer die ersten drei Teile verpasst hat, kann sie nachhören. Auf unserer Homepage kann man sie sich runterladen und anhören. Dass ihr so ein bisschen reinkommt, auch die diese gehört haben, so ein kleiner Erinnerungspunkte, sage ich mal, was in den ersten drei Teilen war. Einfach jeweils das Thema und ein zentraler Bibelvers. Der erste Teil, da ging es um Dank und Fürbitte für die Gemeinde, so fangen ja die Briefe häufig an, und dann die Einführung in den Brief. Und ein zentraler Vers war, denn Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Der zweite Teil war überschrieben mit Christushymnus und da war ein zentraler Vers, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Im dritten Teil ging es um den Auftrag des Apostels und da war ein zentraler Vers, Apostel Paulus steht ja auch dafür, dass er das Evangelium den Heiden gebracht hat. Und wie lautet dieses Geheimnis? Das hat er speziell auch für Heidenchristen ausgesprochen. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Heute sind wir also beim vierten Teil und wir sind angelangt im Kapitel 2 ab Vers 6 und ich soll quasi den ganzen restlichen Teil von Kapitel 2 behandeln. Genau. Ich denke, wir können es einblenden, die einzelnen Verse, hoffe ich. Habe ich jetzt okay, prima. Ich sage es immer an, wo ich bin und welcher das kommt. Also ihr könnt da mitlesen oder in eurer eigenen Bibel. Ich werde es machen, wie bisher auch in den anderen drei Predigten der Gregor, so richtig Reihenfolge, Vers für Vers am Text ganz nah entlang gehen. Wir starten mit Vers 6 und 7. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Was mache ich falsch mit dem Mikro? Okay, ich werde geholfen. Also Vers 6 gibt uns schon eine wichtige Reihenfolge vor. Das Wichtigste und das, was zuerst geschehen muss, ist, dass ein Mensch das Evangelium annimmt und Jesus die Herrschaft über sein Leben gibt. Und erst im zweiten Schritt kommt dann die Aufforderung, richtet euer Verhalten an Jesus aus. Das sehen wir darum, dass es heißt, darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm auf. Ihr habt euer Leben ihm unterstellt, erster Schritt, darum richtet euer Verhalten an ihm aus. Also nicht, man muss ein besserer Mensch werden und gutes Verhalten haben, um Christ zu sein, sondern man muss erst Christ sein, zu Jesus gehören, um sein Verhalten ändern zu können. Vers 7 gehe ich auf drei Worte ein, verwurzelt, aufbauen und dann noch ein drittes. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf. Da werden zwei Bilder für Wachstum genannt. Verwurzelt, das ist ja ein eher passives Bild aus der Natur. Wenn man verwurzelt ist, dann geschieht das Wachstum eigentlich ganz automatisch. Aufbauen dagegen, das ist ein aktives, ein tatkräftiges Bild aus dem Handwerk oder aus der Architektur. Hier geschieht nichts automatisch, sondern man muss aktiv sein, planen und arbeiten. Und beides kann und beides muss beim geistlichen Wachstum zusammenkommen. Das ganz Passive, nah an Jesus dran sein und unser tatkräftiger Beitrag. Dann versteckt sich noch ein drittes wichtiges Wort in Vers 7, ein kleines Wort mit einer großen Wahrheit, das Wort geschenkt. Das Evangelium, die Errettung, unsere Transformation von der Finsternis in sein Reich, die Herrlichkeit Gottes, alles geschenkt. Wir müssen nichts dazu tun und wir können nichts dazu tun. Wie kommen wir zu Vers 8? Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Wir haben vorhin gehört, richtet euer Leben an ihm, an Jesus aus. Wir hören jetzt, welche Alternativen es sonst noch gibt, wo man sein Leben drauf ausrichten kann. Über all diese Dinge, die leere, trügerische Philosophie, die Prinzipien dieser Welt, müssen wir gar nicht so genau urteilen und ganz genau wissen, was das ist. Was uns begegnet, wird immer dort interessant, wo diese Prinzipien mit Gottes Wort kollidieren, wo es nicht ganz zusammenpasst. Zum Beispiel die Prinzipien der Naturgesetze. Kann es tatsächlich sein, dass sich das Meer geteilt hat und das Volk Israel trockenen Fußes durch konnte? Können tausende Menschen von 5 Broten und 2 Fischen satt werden? Die Naturgesetze sagen nein. Aber Gott, der die Naturgesetze geschaffen hat, der kann die auch außer Kraft setzen. Oder so ein zweiter Beispielkomplex, wo es schon interessanter wird, die Weltanschauungsfragen und unsere eigenen Erfahrungen. Zum Beispiel, wer zu viel gibt, kommt am Ende selbst zu kurz. Wie kann da geben seliger als nehmen sein? Oder nur mit Ellbogen kommt man nach oben. Ein Leiter kann doch nicht der Diener aller sein. Manches in der Bibel klingt für unsere Ohren paradox. Und es ist auch paradox. Aber bei Gott wird es trotzdem einen Sinn ergeben. Gehen wir zu Vers 9 und 11. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Dabei ist es doch Christus, in dem die Fülle Gottes wohnt. So wie vorher diese Gegenüberstellung war, richtet euer Leben an Jesus aus und dann diese Alternativen, die wir haben, kommt Paulus jetzt wieder zu Jesus und sagt, guckt doch diese eine Alternative an. Er ist es doch, in dem die ganze Fülle wohnt. Danke. Paulus stellt also den menschlichen Gedankengebäuden etwas gegenüber, das viel umfassender und viel verlässlicher ist, Gottes Wesen und die Fülle darin. Und all die menschlichen Ansätze, die Welt in physikalische oder in soziologische oder marktwirtschaftliche oder sonstige Grundgesetzmäßigkeiten zu fassen, die sind nur Stückwerk. Da ist sehr viel Kluges und sehr viel Richtiges dabei. Aber wir dürfen nicht vergessen, am Ende ist es nur Stückwerk. Daneben und darüber und von Ewigkeit her gibt es noch diese ganz andere Wahrheit, das Wesen Gottes, in dem alles enthalten ist. Wir machen uns ja nicht umsonst solche Gedankengebäude und ich glaube, Gott hat es auch in die Menschen hineingelegt, das Forschen, Erforschen, Gesetzmäßigkeiten erkennen, das gehört ja alles auch dazu, die Welt zu erforschen und die Welt zu beherrschen. Aber und der Sinn, der dahinter ist, dass wir versuchen zu begreifen. Wir versuchen mit diesem Stückwerk die Welt und die Menschen zu begreifen. Wir wollen wissen, wie es funktioniert. Aber da ist ja einer, der hat die Welt und die Menschen gemacht. Der weiß ja ganz genau, wie es funktioniert. Und das, was bei unserem Stückwerk fehlt, das kann er ergänzen, das weiß er auch. Sein Wissen hört nicht bei unserem Stückwerk auf. Er ist die Quelle, die viel ergiebiger ist und viel klarer als unsere menschlichen Quellen. Und der Vers 10 sagt, wir haben Zugang zu dieser Quelle. Wir dürfen sie anzapfen. An dieser Fülle haben wir teil, wie wir mit Jesus verbunden sind. Verbunden greift auch der nächste Vers auf, Vers 11. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Wusstet ihr das eigentlich, dass euch was fehlt, seit ihr zu Jesus gehört? Dass etwas von euch abgeschnitten wurde? Die menschliche Natur wurde abgelegt. Und es ist hier keine Aufforderung, wie wir es vielleicht erwarten würden. Legt eure menschliche Natur, die so sehr von der Sünde beherrscht ist, ab. Nein, es ist eine Feststellung, die Feststellung einer Tatsache. Ihr seid beschnitten worden. Punkt. Vergangenheitsform. Es ist bereits geschehen. Und ihr musstet es nicht einmal selbst tun. Okay, ich gebe zu. Die Bibel sagt, ihr seid die menschliche Natur los. Es ist schon geschehen. Aber wir erleben es trotzdem oft anders. Ich kann dieses Spannungsverhältnis nicht auflösen. Ich vermute, es hat etwas mit unserem Willen zu tun, den Gott mit einbeziehen möchte. Denn wenn er uns schon bei der Bekehrung unseren freien Willen lässt, dann wird er doch auch in den Folgeentscheidungen, die wir treffen, unseren Willen nicht brechen und ihn mit einbeziehen. Aber trotzdem, eigentlich sind wir die menschliche Natur los. Und ich glaube, ohne diese Beschneidung wäre es auch beim besten Willen noch viel schwieriger für uns, unser Verhalten an Jesus auszurichten. Solange die menschliche Natur noch an uns klebt, ist der Kampf gegen die Sünde wie ein Kampf gegen Windmühlen. Man kann noch so sehr vom Richtigen überzeugt sein, noch so gute Vorsätze haben. Unsere Natur stellt uns immer wieder ein Bein. Und hier schließt sich der Bogen zum ersten Vers, zum Vers 6, wo wir es von der Reihenfolge hatten. Man muss erst zu Jesus gehören, um sein Verhalten überhaupt ändern zu können. Jetzt kommen Vers 12 bis 14. Ich lese sie am Stück und gehe dann aber auf Vers 14 näher ein, also den können wir dann stehen lassen. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Diese drei Verse fassen im Grunde die biblische Rechtfertigungslehre zusammen. Kreuz und Vergebung, Tod und Auferstehung, Glaube, Taufe und neues Leben in Jesus. Wir möchten, oder ich möchte, den Vers 14 mit euch näher anschauen. Dieser Vers lehnt sich an die Sprache des Rechtswesens an. Hier wird von einem Schuldschein gesprochen, vom Gesetz und von Anklage, von der Gültigkeit oder Ungültigkeit von Dokumenten. Gehen wir mal zuerst zum Gesetz. Was sagt Vers 14 darüber? Erstens, das Gesetz stellt Forderungen an uns. Zweitens, wir haben diese Forderungen nicht erfüllt. Aber stopp, da war doch was von keine Gültigkeit mehr. Bezieht sich das aufs Gesetz? Ist das Gesetz ungültig geworden? Hier lohnt sich ein genaues Lesen. Das bezieht sich nämlich nur auf den Schuldschein. Der ist ungültig geworden. Also drittens, das Gesetz hat immer noch Gültigkeit. Und nun zum Schuldschein. Was steht in Vers 14 über den Schuldschein? Erstens, sein Inhalt klagt uns an. Was steht auf dem Schuldschein? Ich habe mal einen gemacht. So. Einen für mich. Ich habe jetzt aber nicht alles aufgeschrieben im Detail, was da drauf steht. Aber so allgemein kann ich es euch ja mal sagen. Was steht auf diesem Schuldschein? Alles, womit wir das Gesetz Gottes nicht erfüllt haben. Unsere Übertretungen, aber auch unsere Unterlassungen. Unsere falschen Motive und die zerstörerischen inneren Haltungen, wie Neid, Habgier, Rechthaberei. Und das umfasst die Vergangenheit, den heutigen Tag und auch das, was in Zukunft noch falsch läuft. Steht alles hier drauf. Okay, das Blatt war ein bisschen klein, das könnte wahrscheinlich größer sein. Also erstens, sein Inhalt klagt uns an. Zweitens sagt Vers 14, Gott hat den Schuldschein für nicht mehr gültig erklärt. Nicht mehr gültig heißt ja, der war mal gültig. Eigentlich war dieser Schuldschein rechtens. Sein Inhalt ist richtig. Wir hätten uns gegen uns gelten lassen müssen. Und er wurde nur durch Gottes Eingreifen wirkungslos. Gott hat eine ungültige Erklärung abgegeben. Er hat ihn für nicht mehr gültig erklärt. Das ist so ähnlich, wie wenn er mit einem großen Stempel kommt und quer darüber stempelt, ungültig. Schön für uns Deutsche, wenn das alles so amtlich ist. Ungültig. Wann hat er das gemacht? Wann hat er diesen Stempel draufgerückt, das für ungültig erklärt? Als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Das ist ganz sicher der Grund dafür, warum er das überhaupt macht. Aber ich glaube, diese Erklärung Gottes, Schuldschein nicht mehr gültig, wird von uns selbst aktiviert im Zeitpunkt unserer Bekehrung. Denn, das sagt Vers 14 als drittes, der Schuldschein ist auf unseren Namen ausgestellt. Deshalb steht er auch leer. Jesus hat nicht einen Schuldschein für die gesamte Menschheit ans Kreuz geheftet, sondern es gibt für jeden Menschen einen eigenen Schuldschein. Und jeder Mensch kann wählen, ob er der ungültigen Erklärung Gottes zustimmt oder nicht. Wenn wir aber zustimmen, dann wird der Schuldschein komplett ungültig. Ja, jetzt wäre das Beispiel mit dem Stempel gekommen. Komplett. Da ist nicht da ein Stempelchen, das gilt und das ist jetzt ungültig und das, was sie erst noch machen muss, erst noch verfehlt in Zukunft, werden wir mal sehen. Nein, komplett, der gesamte Schuldschein ist ungültig. Gott macht hier keine Einschränkungen, keine verschiedenen Abteilungen, je nach Schwere der Schuld. Auch keine zeitliche Unterscheidung, Sünden vor der Bekehrung oder Sünden nach der Bekehrung. Der Schuldschein ist komplett ungültig. Deshalb steht auch in Vers 16, niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder Sabbat tut. Niemand soll euch Vorhaltungen machen. Das war und ist scheinbar ein Problem unter Christen. Da machen die einen den anderen Vorhaltungen. Da werden Gebote, Verbote, fromme Regeln hochgehalten und den anderen vorgehalten, vors Gesicht und vors Gewissen. Vers 16 nennt zum Beispiel die Speisegebote oder das Sabbatgebot. Und so ganz abwegig ist das ja nicht. Immerhin, wir haben vorhin gesehen, das Gesetz ist noch gültig. Und auch Paulus betont, sogar direkt im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, das Ziel, dass wir ein Leben führen sollen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Aber manchmal schießen wir übers Ziel hinaus. Wir geben den Regeln zu viel Macht, setzen sie absolut. Wir basteln uns unseren eigenen goldenen Käfig. Und noch viel lieber basteln wir dem anderen einen goldenen Käfig. Deshalb kommen nun drei Merksätze zu frommen Regeln, die sozusagen eine Verdichtung der bisherigen Predigt sind. Merksatz 1. Die Einhaltung des Gesetzes, die Einhaltung biblischer, moralischer oder frommer Regeln hat nichts mit Errettung zu tun. Die Errettung ist geschenkt, vollständig. Wir müssen nichts hinzufügen. Wir können sie auch nicht nachträglich aberkennen oder aberkannt bekommen, weil wir jetzt irgendein Detail vom Gesetz nicht eingehalten haben. Die Frage nach der Regeleinhaltung stellt sich allenfalls auf der Ebene der Nachfolge, unter den Gesichtspunkten Gehorsam sein aus Liebe zu Jesus, aus Dankbarkeit, die Regeln als Schutz für uns annehmen, die Regeln als Wachstumsbeschleuniger, als Katalysator für unser geistliches Leben. Also, es spielt sich in der Nachfolge ab. Wenn es aber um Nachfolge geht, kann es immer nur darum gehen, auf Jesus zu schauen. Und das bringt uns zu Merksatz 2. Merksatz 2 zu frommen Regeln. Die Einhaltung des Gesetzes, die Einhaltung biblischer oder frommer Regeln muss in der Nachfolge konkrete Formen annehmen. Es müssen konkrete Formen gefunden werden, individuell und in jeder Situation. Und dies geschieht, wenn wir in Jesus verwurzelt sind und unser Leben auf ihm aufbauen. Erst aus dieser Verwurzelung in Jesus erwächst der Wunsch, ihm ähnlicher zu werden. Und erst aus dieser Verwurzelung erwächst überhaupt die Fähigkeit, unser Verhalten an Jesus auszurichten. Das kommt logischerweise zum Merksatz 3. Auch bei der Einhaltung des Gesetzes und der Einhaltung biblischer oder frommer Regeln dürfen und sollen wir uns von Gott leiten lassen. Nicht in menschlichen Traditionen, nicht in unseren Überlegungen, nicht in unseren Auslegungen zu den Geboten, sondern in Jesus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen und an dieser Fülle haben wir teil. Er lässt uns nicht im Dunkeln tappen, sondern führt uns auch in der Auslegung und Anwendung seiner Gebote. Ich weiß, das ist ein Minenfeld, denn es gibt keine einfache Antwort. Man kann das falsch verstehen in zwei Richtungen. Und man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Ich will es mal extrem schildern. Links vom Pferd fallen. Tja, prima, wir sind frei vom Gesetz. Deshalb lasst uns in Saus und Braus leben. Sauft und hurt und lästert Gott. Kann uns ja eh nichts mehr passieren. Wer unbedingt will, kann Passagen meiner Predigt so verstehen, dass es ein Freifahrtschein ist. Aber ich versichere euch, so meine ich es nicht. Man kann aber auch rechts vom Pferd fallen. Ja, wir sind nicht frei vom Gesetz, wir sind frei vom Zeitgeist und den Machenschaften dieser Welt. Deshalb können wir das Gesetz bis aufs i-Tüpfelchen erfüllen, sogar übererfüllen, um ja keinen Segen zu verpassen. Das kann dann so kuriose Blüten treiben, dass Christen sich ernsthaft darüber streiten, ob man den Zehnten nun vom Brutto oder vom Netto geben muss. Ob man das Buch Die Hütte lesen darf, wo doch darin Gott Vater als schwarze Negermama in Aktion tritt. Oder ob die Waschmaschine deshalb kaputt ging, weil man am Sonntag gewaschen hat. Beide Extremfälle sind weder frei noch geistlich sehr förderlich. Also wir sehen, auch bei scheinbar so eindeutigen Dingen wie biblische Gebote geht es nicht ohne Gottes Führung. Denk doch mal an die zwei Gebote, die im Vers 16 stehen, die Speisegebote und das Sabbatgebot. Selbst Gott hat die Speisegebote nicht absolut gesetzt. Wir erinnern uns vielleicht an das Tuch mit den unreinen Tieren, das Petrus in seiner Vision gesehen hat. Aber auch daran, dass den Heidenchristen die Speisengebote größtenteils erlassen sind. Und Jesus selbst, ihm wurde immer wieder das Sabbatgebot vorgehalten, weil er es nicht so absolut gesetzt hat, wie er es nach Meinung der Pharisäer hätte tun sollen. Gehen wir zu Vers 17. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Hier wird uns noch einmal gesagt, dass die Gebote und Regeln eben nicht absolut sind. Sie sind ein Abbild von etwas, ein Schatten angekündigter Dinge. In Christus sind diese angekündigten Dinge Wirklichkeit geworden. Ich stelle mir die Gebote deshalb als Hilfskonstrukt vor für etwas Komplexeres, was wir ohne Jesus gar nicht erfassen und begreifen und umsetzen könnten. Im Grunde kommt es immer auf die konkrete Auslegung für die konkrete Situation an. Und dafür brauchen wir einen, der uns leitet und anleitet und uns durch das Labyrinth der Möglichkeiten führt. Vorher sind alle Regeln Krücken. Hilfreich und gut, aber eben Krücken für Ungeübte und Unwissende. Zwei Beispiele aus dem normalen Leben sollen das verdeutlichen. Wir machen regelmäßig Urlaub an der Nordsee und lieben das Watt. Für ungeübte und unwissende Landratten wie uns gibt es da ganz klare Regeln. Nicht zu weit rausgehen, nie einen Priel überqueren, der könnte dir den Rückweg abschneiden, und immer den Gezeitenkalender beachten. Das ist dann zusammengefasst ziemlich einschränkend. Und man kann keine richtigen Wanderungen machen, sondern bleibt mehr oder weniger in Küstennähe. Aber wenn wir mit einem Wattführer unterwegs sind, sieht das Ganze schon anders aus. Und wir machen ausgedehnte Touren. Man kann da, an der Nordsee gibt es ja großzügige Ebbe- und Wattflächen, Ebbe- und Flutzeiten und großzügige Flächen. Man kann da an manchen Stellen von der Küste bis zu Inseln laufen. Also mit dem Wattführer haben wir das schon gemacht. Wie das? Nicht so weit raus, keinen Priel überqueren. Sind dann die Regeln ungültig? Ja und nein. Natürlich bleibt der Wattführer nicht nur 3 Meter vor der Küste. Und natürlich geht er auch durch Priele. Denn er kennt sich aus vor Ort. Er weiß Entfernungen, Wetter, Strömungen einzuschätzen. Er weiß, wie sich der Wattboden in der letzten Zeit verändert hat. Letzte Woche, gestern. Wo und wann glitschige Pflanzenteppiche wachsen. Wo man am besten über Muschelfelder kommt. Und wo es so schlickig wird, dass man bis zu den Hüften einsinken würde. Statt der Krücke meiner 3 Standardregeln hat er detailliertes Insiderwissen. Aber auch er muss die Gezeiten beachten. Wenn er losläuft, 2 Stunden bevor Hochwasser da ist, schafft er es auch nimmer. Und seine Ausrüstung ist um einiges professioneller als unsere, zum Beispiel Kompass und Funkgerät. Und immer wieder haben wir erlebt, dass Wanderungen abgesagt wurden, wo gutgläubige Südländer gar keine Gefahr gesehen hätten. Ähnlich ist es auch im zweiten Beispiel, Kinder im Straßenverkehr. Wir geben kleinen Kindern konkrete Regeln an die Hand. Nur beim Zebrastreifen die Straße überqueren, Handzeichen geben, dass du rüber willst, warten, bis das Auto steht. Und so kommt es vor, dass an wenig befahrenen Straßen das nächste Auto noch Meilen entfernt, ein 4-Jähriger dasteht, geduldig die Hand rausstreckt und wartet, bis das Auto endlich da ist und steht. Das ist gut. Alles richtig gemacht. Gute Regeln für Ungeübte. Jetzt muss ich mal meiner Verantwortung als Tante nachgehen und mal fragen, Jonathan, machst du das auch so hoffentlich, dass dir nichts passiert? Dann muss ich meiner Verantwortung als Gemeindeleitung nachgehen und sagen, Jonathan, hast du schon mal gehört, dass man nicht lügen soll? Also ich vermute jetzt einfach mal, mit 18 Jahren wird kein Mensch mehr diese Zebrastreifenregeln immer und in jeder Situation einhalten, sondern sie auch mal missachten. Aber er wird sich an das übergeordnete Ziel halten, das hinter diesen Regeln steht. Bring dich und andere nicht in Gefahr. Nur um eben abschätzen zu können, was das in der konkreten Situation heißt, sich und andere nicht in Gefahr zu bringen, braucht es viel Übung und Erfahrung. Entweder man hat sie selbst, was man bei 18-Jährigen vermuten kann, oder man hat einen Begleiter, der sicher im Straßenverkehr ist, zum Beispiel, wenn der 4-Jährige mit der Mama unterwegs ist. Unser Begleiter, unser Wattführer ist Jesus. Also so stelle ich mir das vor mit diesen Regeln, die durch Jesus aktualisiert werden müssen und die wir nicht immer in jeder Situation hundertprozentig für alle Menschen festschreiben können. Gehen wir nochmal zu Vers 16 und schließen Vers 18 an. Also vielleicht erst 16 und dann springen zu 18. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Lasst euch das Heil von niemand absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Niemand soll euch Vorhaltungen machen, lasst euch das Heil nicht absprechen. Wenn der Schuldschein ungültig ist, dann kann uns niemand mehr anklagen. Und es gibt ganz verschiedene Ankläger. Zuallererst ist hier Satan zu nennen. In der Offenbarung heißt es, er ist der Verkläger, der uns vor Gott Tag und Nacht verklagt. Aber dank Jesus ist der Schuldschein ungültig. Satan hat keine Chance. Wir sind frei. Dann gibt es aber auch menschliche Ankläger. Von ihnen handelt der Kolosserbrief. Und es scheint so, als wären es Geschwister, die hier als Ankläger auftreten. Und eigentlich ist das ja eine Tragödie. Diese menschlichen Ankläger betreiben das Geschäft Satans, indem sie ihre Geschwister verklagen. Natürlich, das macht keiner aus Bosheit. Man rutscht da einfach so hinein. Weil man sich Christsein eben nur in dieser oder jener Lebensführung vorstellen kann. Weil man mit seinen Erkenntnissen vielleicht ein Stückchen weiter ist als die anderen. Oder eben nicht. Weil man aus eigenem Sicherheitsbedürfnis diese Regeln braucht und sie absolut setzen will. Und ja, auch weil man sich dadurch ein bisschen besser als andere fühlen kann. Es gibt viele Gründe, es gut zu meinen und schlecht zu machen. Und dabei ist das Ganze völlig aussichtslos, wo doch schon Satan mit seiner Anklage scheitert. Und die dritten Ankläger? Manchmal sind wir selbst dieser Ankläger. Der sitzt in unserem Kopf, hat sich da eingenistet durch christliche Prägung, durch Lehre oder durch unsere feste Überzeugung von etwas. Und da sitzt er und hält uns mit einer inneren Stimme die Gebote und unsere Fehler und alles vor. Ja, die innere Stimme, wir kennen auch das Gewissen, die innere Stimme kann manchmal unser Gewissen sein oder die leise Stimme Gottes. Aber Gott spricht nicht in Verdammnis. Er spricht uns das Heil nicht ab. Oft ist dieser innere Ankläger einer, der Gottes Gnade, Gottes Vergebung anzweifelt und er eben nicht von Gott spricht. Denn Gott war es so wichtig, dass uns keiner mehr anklagen kann. Er hat so viel dafür getan, dass dieser Schuldschein keine Rechtskraft mehr hat und ungültig wird. Das war ja nicht nur so ein lapidarer Stempel oder ein lapidar dahergesagte ungültig Erklärung. Nein, Jesus ist dafür gestorben. Ich habe im ersten Kolosserbrief, den ihr jetzt auch schon fünfmal durchgelesen habt, das Kapitel in dieser Reihe, einen Vers gefunden, der das auch nochmal betont, der Vers 22. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Er möchte euch zu Menschen machen, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Niemand soll euch Vorhaltungen machen. Lasst euch das Heil nicht absprechen. Der Schuldschein ist nicht mehr gültig. Niemand kann mehr anklagen. Und deshalb folgt hier ein vierter Merksatz zu frommen Regeln. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste. Das Gesetz, biblische oder fromme Regeln, sind niemals dazu da, um andere zu beurteilen oder um sie zu verurteilen. Aber die folgenden Verse sagen uns, dass Menschen das immer wieder tun. Vers 18 am Ende und 19. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist, er sorgt dafür, dass der ganze Leib, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es möchte. Es sieht so fromm aus, hört sich so biblisch an, und dann steckt doch nur Selbstsucht dahinter. Seht, wie fromm ich bin. Ich weiß es besser als du. Oder man möchte damit Macht über den anderen haben. Der Vers 18 und 19 gibt uns einen guten Vergleich zwischen den menschlichen Anklägern, ihren Zielen und was dahinter steckt, im Gegensatz zu Gott. Hinter menschlichen Anklagen stecken eine selbstsüchtige Einstellung, das heißt letztlich geht es nur um mich selbst, der Wunsch, sich aufzuspielen, also mich größer zu machen, mich wichtiger zu machen, als ich bin, und das Ziel, das eigene Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Da greife ich auf Vers 23 vor, das steht dort. Wenn Gott handelt, dann sieht es ganz anders aus. Er handelt als Haupt der Gemeinde, hat das Wohl des ganzen Leibes im Blick, also das genaue Gegenteil von Selbstsucht. Und er muss sich nicht aufspielen und größer machen, als er ist. Wie sollte das auch gehen? Er ist schließlich Gott. Sein Ziel ist, dafür zu sorgen, dass der ganze Leib so wächst, wie er es möchte und geplant hat. Wir sehen also, die menschlichen Ankläger handeln nicht nach dem Wesen Gottes. Ihr Reden und Handeln folgt völlig menschlichen Gedanken, Motiven und Zielen. Und das fasst Vers 23 als Schlussvers des Kapitels nochmal gut zusammen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Sich selbst oder die Geschwister erneut zu versklaven, wo Gott uns von der erdrückenden Last des Gesetzes befreit hat, das ist ohne Wert. Deshalb mach den anderen keine Vorhaltungen. Übernimm nicht das Geschäft Satans. Und lass dir dein Heil nicht absprechen von niemanden. Der Schuldschein, der ist zerrissen. Nicht nur meiner, deiner auch. Stattdessen sei verwurzelt in Jesus und bau dein Verhalten auf ihm auf. Mit ihm gemeinsam, mit ihm als inneren Kompass, als Begleiter und Wattführer, findet ihr den Weg zwischen Freiheit und Geboten. Manchmal noch mit Krücken, Krücken von engen Verhaltensregeln. Mehr und mehr aber an den Zielen orientiert, die hinter den Regeln stecken. Ja, wir sollen ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Aber der Weg dorthin geschieht in Freiheit und an seiner Hand. Amen.